mit einer gewissen Intelligenz gelingt es dann ja auch wieder, seine eigene Dummheit zu erkennen. Also vielleicht auch kein Zufall, dass der große Albert Einstein von sich sagte, ich habe mich immer für ein bisschen blöd gehalten, was man von Donald Trump noch nie so gehört hat.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Ja, hallo Lina. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, hallo Erwin.
Und hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Christina Berndt.
Ja, hallo.
Ein Gast wieder und ein sehr, sehr willkommener Gast.
Hallo.
Frau Berndt ist Redakteurin, leitende Redakteurin von der Süddeutschen Zeitung im Ressort Wissen. Sie arbeitet seit über 25 Jahren bei der SZ. Sie ist studierte Biochemikerin und Immunologin, hat dort auch ihren Doktortitel gemacht, hat im Laufe ihres Berufslebens zahlreiche journalistische Auszeichnungen erhalten. Unter anderem waren sie Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2021. Sie hat Bücher geschrieben. Das bekannteste ist über Resilienz. Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, heißt es. Und Ausgangspunkt dieses ganzen Treffens war ein Artikel Ende vergangenen Jahres in der Süddeutschen über das schöne Thema Dummheit mit dem noch schöneren Einleitungssatz, warum ausgerechnet kluge Menschen oft so unvernünftig handeln. Und da bin ich natürlich als zertifizierter Hochbegabter sofort draufgesprungen und habe gedacht, darüber müssen wir unbedingt reden.
Ja, wunderbar.
So, und bevor ich mal wieder zu lange rede, gebe ich einfach mal weiter an Lina. Die hat nämlich eine Menge Fragen vorbereitet, ich auch. Aber Lina, bitte fang an.
Genau, also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Wir freuen uns sehr. Wie kommt man denn darauf, auf das Thema Dummheit? Ist ja auch bestimmt ein bisschen heikel. Muss man aufpassen, dass man niemandem auf die Füße tritt. Wie war da der Gedankengang?
Ja, genau. Die Resonanz war auch wirklich hoch auf diesen Text, muss man sagen. Aber sehr viele LeserInnenbriefe bekommen unterschiedlichster Fasson. Ja, wir haben uns tatsächlich anhand des Weltgeschehens gefragt, was ist denn jetzt eigentlich Dummheit? Wie definiert man das? Ist das wissenschaftlich erforscht? Weil man sich dann ja doch fragte, ja nun auch gerade anhand einer besonderen Person, des amtierenden US-Präsidenten, der zum Teil ja so unfassbare Äußerungen von sich gibt. Jetzt hat er gerade in Davos das wiederholt, dass er irgendwie die Preise von Arzneimitteln um 500% gesenkt habe. Und dann denkt man ja nur so, oh my God, wie kann das sein, dass jemand in so einer Position so einen Quark wirklich von sich gibt. Was ist mit diesem Mann eigentlich? Ist der womöglich strunzdumm? Ist das alles nur Strategie? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt und schon auch unser Verdacht, wenn man den jetzt einfach nur dumm nennt, dann wird man ihm und diesem Phänomen nicht gerecht. Also da steckt mit Sicherheit viel mehr dahinter. Ja, das war so der Beginn unserer Annäherung hier im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung an das große Thema Dummheit.
Und dann wurde ja eigentlich ganz am Anfang des Artikels schon festgestellt, dass Dummheit ist nicht wirklich messbar. Also es ist nicht die Abwesenheit von Intelligenz. Und dann haben Sie ja so ein paar Arten von Dummheit irgendwie genannt. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen?
Ja, das ist lustig ja eigentlich, ne, wenn man so denkt, wir beschäftigen uns so viel mit Intelligenz und gerade auch Sie in Ihrem Verein Mensa, ne, muss man da dann auch erstmal den berühmten oder einen berühmten Test machen, dann muss man die 130er-Grenze irgendwie überspringen, dann wird man Mitglied. Also Intelligenz können wir sehr gut messen. So fragwürdig natürlich auch manche IQ-Tests sind, auch da wird immer wieder drüber debattiert, ne, wie sinnvoll sind die überhaupt, wie valide sind die, wie sehr ist das abhängig von Bildung und Kultur und so. Und jetzt könnte man ja mal meinen, für Dummheit gibt es vielleicht auch so ein Messinstrument, aber tatsächlich ging meine Recherche schon damit los, dass man, ja, es sehr schwierig ist, überhaupt ExpertInnen zu finden, die sich zum Thema Dummheit äußern. Und die sich letztlich geäußert haben, das sind alles Intelligenzforscher gewesen. Und die haben aber auch betont, ja, es gibt eigentlich nicht mal eine wissenschaftliche Definition von Dummheit. Es gibt keine Möglichkeit, es zu messen. Und das wurde wohl auch noch nie versucht in der Geschichte. Und ja, vor allem ist es wirklich nicht das Gegenteil von Intelligenz, was man ja vielleicht mal eben so meinen könnte, dass man, ne, mit über 130 hochbegabt ist und mit unter 70 ist man dann vielleicht einfach dumm. Aber tatsächlich ist man dann Intelligenz gemindert, so nennt man das ja auch. Aber für Dummheit gibt es diese Messung nicht, weil sie eben so unfassbar komplex ist. Also die ist gar nicht so simpel, wie man ja irgendwie meinen könnte, sondern sie ist wirklich schillernd. Sie hat ganz verschiedene Aspekte und das fand ich eigentlich so das Spannendste, da nochmal tiefer einzutauchen, welche unterschiedlichen Arten von Dummheit es gibt und welche vielleicht manchmal wirklich die weniger intelligenten Menschen betreffen, aber welche, und dann ist Dummheit oft viel schlimmer, gerade die besonders Intelligenten betreffen.
Genau.
Weil Sie sagten, es gibt keine wissenschaftliche Definition und es ist eigentlich gar nicht erforscht, ist Dummheit aus wissenschaftlicher Sicht von daher eigentlich viel interessanter als Intelligenz? Weil Intelligenz ist ja relativ gut messbar. Sie sagten, die Tests und so, das ist wissenschaftlich mehr oder weniger valide. Und Dummheit ist quasi wie so ein unbestelltes Feld, was da liegt.
Könnte man meinen, aber es ist einfach auch sehr schwer, sich dem zu nähern, weil es auch keine Formalisierung gibt, ne, was Dummheit ist. Dummheit liegt ja letztlich auch im Auge des Betrachters. Also wann finden wir denn ein Verhalten dumm? Das hat ja ganz viel auch mit Bewertung zu tun, durchaus auch mit dem Ausgang des Ereignisses. Also wenn ich jetzt irgendwie fünfmal irgendwas versuche und dann versuche ich es noch ein sechstes Mal, dann sagen vielleicht Menschen von außen, mein Gott, wie blöd kann man sein, dass die das jetzt immer noch nicht gecheckt hat, dass das nicht funktioniert. Jetzt versucht die es nochmal, mein Gott, wie dumm. Aber tatsächlich, wenn es dann beim sechsten Mal funktioniert, dann sagen wir plötzlich, ah ja, Mut, hartnäckig, Durchhaltevermögen, ne, tolle Frau, die das hier nochmal versucht hat. Also auch daran sieht man schon, das ist nicht so simpel zu sagen, dieses Verhalten ist jetzt dumm. Man versucht so ein bisschen zu definieren darüber, dass man sagt, wenn man selber dabei zu Schaden kommt bei irgendeinem Verhalten, dann war es wohl dumm. Und insofern muss man auch nochmal Blick auf Donald Trump sagen, er kommt ja durch sein Verhalten, wo wir dann manchmal denken, ja, schrecklich einfältig, schrecklich blöd, schrecklich falsch, was der da von sich gibt. Aber er nützt sich ja selber enorm. Also er hat es auf die Art zu einer zweiten Präsidentschaft geschafft. Er hat, soweit man das weiß, jetzt in dieser zweiten Präsidentschaft sein Vermögen unendlich gemehrt. Also er ist ja unfassbar erfolgreich mit dem, was er da tut. Von daher, nein, sein Verhalten ist nicht dumm.
Erfolgreich in bestimmter Hinsicht. Es kommen ja Leute zu Schaden buchstäblich, also weil sie eben den Begriff Schaden mit reinbringen. Aber für ihn selber ist es natürlich bisher eine sehr erfolgreiche Geschichte, ist richtig. Ja.
Genau, das ist so die Kategorie, ne, die man so rausarbeiten kann, dieses für sich selber. Also ist es Schaden für einen selber, dann ist es dummes Verhalten. Und dieser Schaden kann natürlich vielfältig aussehen, in einem Gesichtsverlust. Klar, könnte man hier auch sagen, da schadet er sich schon ein bisschen. Also auch das ist sicher eine Definitionsfrage. Zeigt aber nochmal, die saubere Erforschung von Dummheit ist wirklich schwierig und von daher ja nochmal auch zu Ihrer Frage, wäre das nicht das bessere Forschungsfeld? Womöglich nicht so, weil es sich so schwer greifen lässt.
Ja, und es dürfte schwierig sein, dafür auch Mittel einzuwerben. Also dass irgendjemand in Dummheitsforschung investiert. Entschuldigung, Lina, ich unterbreche dich ständig. Jetzt du bitte.
Kein Problem. Nee, ich dachte nämlich auch gerade nochmal zu Trump. Ich habe heute mit ein paar Kommilitonen drüber geredet, weil wir drüber nachgedacht haben, ob er vielleicht sein Verhalten ändern würde, wenn dann noch eine Amtszeit für ihn rausspringen würde, weil jetzt gerade sowas mit den Zöllen, das landet ja am Ende bei den Amerikanern, die ihn wählen. Und da haben wir uns auch Gedanken gemacht, so ist das auch Teil seiner eigentlich intelligenten Handlungen oder... Also mir fällt es wirklich sehr schwer, es intelligent zu nennen, aber für ihn guten Handlungen.
Ja.
Ja, da haben wir uns auch nochmal drüber Gedanken gemacht. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, wie gesagt, einfach sehr, sehr schwer zu messen, weil es eben also objektiv nicht funktioniert. Ich habe auch überlegt, ist Dummheit nicht auch einfach ein sehr viel irrationaleres und emotionaleres Feld als Intelligenz, weil da ja wenig Analytik mit reinspielt, außer halt wirklich in dieser einen Form von stupider Dummheit, wo man wirklich diese Intelligenzminderung hat und die Sachen nicht verstehen kann im Kopf.
Ja, genau, da haben wir es, ne? Das ist relativ klar zu greifen. So genannt wird das die pure Dummheit, wenn eben tatsächlich der IQ eine Rolle spielt, wenn man Dinge einfach nicht verstehen kann. Also, ne, dass immer 2 + 2 = 4 ist oder dann höhere Mathematik. Also wenn da einfach die Grenzen der Intelligenz erreicht sind, dann kann man schon auch von purer Dummheit sprechen. Und das ist aber tatsächlich ja eigentlich eher die harmlose Variante. Das ist halt so eine Einfältigkeit und tatsächlich sind die Folgen dieser Dummheit für die Gesellschaft eher klein. Also so wenigstens haben mir das auch IntelligenzforscherInnen gesagt, die Elsbeth Stern zum Beispiel aus Zürich, eine wahnsinnig spannende Frau, die seit Jahrzehnten zu Intelligenz forscht, die sagt halt, die Menschen, die pur dumm sind, also wirklich eine kognitive Einschränkungen haben und Dinge nicht verstehen, die wissen halt oft um ihre Grenzen. Die wissen das ja schon von klein auf, dass sie in Mathe schlecht sind, dass sie dreimal nachdenken müssen, ob sie das richtige Wechselgeld rausgekriegt haben. Und die sind vorsichtig. Die handeln vorsichtiger, weil sie schon so wissen, ich muss auf der Hut sein, ich kann Fehler machen. Und deshalb sind die, ne, handeln die gar nicht unbedingt häufiger dumm als intelligente Menschen, die aufgrund von Verführung, Emotionen, vielleicht auch beiseite schieben von Fakten Fehler machen.
Das ist ein interessanter Punkt, dass man eigentlich, wenn man über Dummheit redet und über die Folgen nachdenkt, mehr an die Leute oder von den Leuten fürchten muss, die intelligent sind, die sich selbst überschätzen, die Sachen völlig falsch einschätzen, aber mit einem Selbstbewusstsein daherkommen, so von wegen, ich weiß es besser und also grandios falsch liegen. Und da haben Sie ja auch ein paar schöne Beispiele genannt. Also die eigentliche Gefahr in Bezug auf Dummheit geht dann von den Intelligenten aus.
Muss man wohl so sagen, ja, genau. Es heißt auch so schön, wenn ein intelligenter Mensch irrt, dann irrt er oft gewaltig, weil man ja auch als intelligenter Mensch so immer, ja, gut für sich argumentieren kann, ja. Man kann sich ja dann so seine Handlungen, seine Entscheidungen auch so schön reden, weil man so schlau ist, ist man in der Lage, Gegenargumente klein zu reden, sich das so hinzubiegen, dass man halt diesen Weg dann unbeirrt geht. Also ja, das ist eine gefährliche Art der Dummheit, diese Dummheit aus Selbstüberschätzung. Und erfolgreiche Leute sind dafür halt dann noch besonders anfällig. Also wenn ich nicht nur intelligent, sondern auch erfolgreich bin, das ist ja, geht ja nicht immer parallel. Aber als erfolgreicher Mensch habe ich ja... kriege ich oft nicht so viel Kritik. Ich habe dann ja oft die Macht, ich habe eine Führungsposition, niemand sagt mehr so richtig was gegen das, was ich sage. Es gibt auch so berühmt die Noble Disease, also so eine seltsame Tendenz von Nobelpreisträgern, die sich dann in ihrem späten Leben in irgendwelche irren Ideen versteigern, sei das Linus Pauling, der Vitamin C in irren Dosen schluckte. Da gibt es so mehrere, wirklich viele Beispiele sogar von so hochintelligenten Leuten, die einen Nobelpreis gewonnen haben und hinterher völlig wilde Dinge taten. Wahrscheinlich, weil man eben so gefeiert wird als Nobelpreisträger. Man ist dann halt auch nicht mehr fähig, nochmal kritisch über die Dinge nachzudenken, die wichtig wären.
Also Vorsicht vor den Nobelpreisträgern.
Ja, bloß nicht kriegen.
Und ich finde gerade diese Dummheit aus Selbstüberschätzung ist so interessant, weil ich finde, Leute, die nicht, also die so intelligenzgemindert sind, dass sie vieles nicht greifen können, fallen da ja überhaupt sowieso mal raus. Und dann geht es ja wirklich um die Intelligenten und Erfolgreichen oder Intelligent und Erfolgreichen. Ich glaube, dass bei den Leuten, die wissen, dass sie hochbegabt sind, durchaus dieses Risiko zur Selbstüberschätzung herrscht. Ich hatte das auch, als ich kleiner war. Ich wurde ja schon relativ früh diagnostiziert. Da musste mich meine Mutter ganz schön oft mal zurückpfeifen, weil sie meinte, Lina, nur weil du da jetzt eine Zahl von was weiß ich was stehen hast, das befreit dich nicht von allem und das sorgt doch jetzt nicht dafür, dass alles, was du machst, super mega schlau ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ja vielen Hochbegabten auch so geht, dass sie jetzt sich nicht unbedingt selbst überschätzen. Da haben wir ja auch ganz viele Ausprägungen, die einen nicht unbedingt erfolgreich machen. Aber gerade das mit diesen Nobelpreisträgern, wo man ja sieht, wenn das beides zusammenkommt, uiuiui. Und da geht's ja richtig ab. Würden Sie sagen, dass diese Form der Dummheit auch am meisten verbreitet ist? Aus beiden der beiden Gründe?
Ja, nein, das kann ich, glaube ich, so nicht bestätigen. Ich weiß es einfach nicht, also wie häufig was davon ist. Aber es ist eben so diese gefährliche Form, ja, die ja sogar dann münden kann in das, was wir jetzt erleben, in eine noch, noch stärkere Form, den Total Bullshit heißt das so schön. Das wurde also geframed von einem Kognitionswissenschaftler von der Uni in Fribourg. Sebastian Dieges heißt der, glaube ich, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der hat gesagt, das ist dann halt noch so dieser Abart, wo man dann auch, ja, auch Fakten beiseite schiebt, wo man Rationalität eigentlich völlig ablehnt. Solchen Leuten kann man dann ja gar nicht mehr beikommen. Also selbst wenn man sich traut, selbst wenn man das Korrektiv des Nobelpreisträgers ist, so wie die Mutter von Lina Holzmann, sind diese Menschen aber, die dem Total Bullshitting verfallen, sind dafür ja überhaupt nicht mehr offen. Und dann geht's halt wirklich ans Eingemachte, ne? Dann haben wir ein wirklich kritisches Verhältnis zur Wahrheit und auch zum Miteinander, wenn man so aktiv jedes Argument ablehnt. Also das ist dann so im Grunde der Anfang vom Ende der Aufklärung, wenn man Fakten negiert. Und diese Dinge, ja, die werden dann, ja, würde ich sagen, schon wirklich richtig gefährlich am Ende.
Da sind wir bei den Fake News und auch ganz schnell wieder im politischen Bereich, wobei wir hier ja nicht eine Diskussionsrunde über Donald Trump veranstalten wollen.
Betrifft nicht nur ihn natürlich, ne? Wir haben ja ganz viel diese Verschwörungsmythen und da muss man schon sagen, das sind oft Leute, die sich eben auch für besonders schlau halten. Die fangen dann ja auch an mit irgendwelchen Studien, die sie ranziehen, die sie versuchen zu interpretieren, wo sie dann auf so einer hohen pseudowissenschaftlichen Ebene argumentieren, um ihren Verschwörungsmythos zu belegen.
Ja. Gerade im Zusammenhang mit Corona ist in der Richtung ja einiges passiert und das wirkt ja auch immer noch nach.
Oh ja.
Wo wirklich, ja, wie Sie sagen, mit wissenschaftlichen Argumenten versucht wurde, wilde Theorien zu vertreten oder zu verbreiten. Ich würde gerne noch über eine andere Art von Dummheit reden, die sie in ihrem Artikel auch benannt hat, der mir persönlich also fast schon wieder sympathisch war. Das war so diese gefühlsbedingte Dummheit. Sprich, ich gerate in einen emotionalen Ausnahmezustand, also Verliebtheit, Wut, Enthusiasmus, Gier und mache dann Dinge, die im Nachhinein, also wenn ich einigermaßen wieder zur Besinnung gekommen bin, also komplett irrational sind. Und wo man sich dann im besten Falle dann selber fragt, also wie konnte ich so blöd sein? Und das ist ja auch eine Geschichte, also da ist ja niemand frei davon, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, Kennzeichen dieser emotionalen oder gefühlsbedingten Dummheit ist ja, dass quasi das Hirn ausgeschaltet wird und das Kleinhirn übernimmt das Kommando und man, ja, macht also mehr oder weniger hirnlose Dinge und bereut sie im Nachhinein dann mehr oder weniger.
Ja, genau. Ich finde das auch eine sehr sympathische Form, die gefühlsbetonte Dummheit. Und vor der sind tatsächlich natürlich auch Hoch- und Höchstbegabte nicht gefeit, ja, weil dann doch manchmal eben ja die Amygdala übernimmt, unser evolutionär sehr altes Gefühlszentrum, das uns ja auch treibt und in vielen Entscheidungen unseres Lebens beeinflusst. grundsätzlich ja mal sinnvoll, auch dass man seiner Intuition folgt, grundsätzlich sinnvoll, weil man ja auch nicht jede Entscheidung, jedes Puzzle in seinem Leben rational erstmal mit 1000 Argumenten abwägen kann. Also es ist ja schon auch ganz gut, dass wir manchmal auf unsere Emotionen und unsere Intuition hören. Aber ja, die kann auch ganz schön Macht ergreifen über uns und uns in ganz schöne Fallen tappen lassen. Und ja, da ist ja auch so ein schönes Beispiel im Grunde ja Bill Clinton. Also sind wir wieder bei den US-Präsidenten, ein Vorgänger von Trump, der ja offenbar auch völlig die Konsequenzen ausblendete, als er da die Affäre mit der Praktikantin im Weißen Haus begann. Aber so sind wir Menschen eben auch und finde auch, dass man das durchaus sehr liebevoll begleiten kann, grundsätzlich mal diese Dummheit.
Ja, vielleicht daran anschließend, Sie hatten ja auch Dummheit und Torheit mal in Verbindung gebracht in diesem Artikel. War das auch auf diese Gefühlslage bezogen? Ich habe mich nämlich ernsthaft ein bisschen gefragt, wie das genau dann zusammenhängt, so Torheit, Dummheit. Wie spielt das mit ins Puzzle?
Da bin ich jetzt blank, weil ich das gar nicht unterscheiden würde. Also weiß ich jetzt nicht, kommt mir nichts bekannt vor, das Thema Torheit, außer dass ich jetzt sagen würde, dass es ein Synonym ist, aber vielleicht weiß ich den Begriff auch nicht richtig zu deuten.
Das war in dem Artikel im Zusammenhang mit dieser emotionalen Dummheit. Ich habe das jetzt so verstanden, dass man quasi einfach überschwänglich emotional reagiert und dann dumme Dinge tut. Aber es kann auch sein, dass ich da irgendwie was falsch gelesen habe. In diesem Fall werden wir das einfach rausschneiden. Ja.
Nein, das ist kein Problem. Und ich meine, wenn ich Torheit höre, dann denke ich ja auch wie so an diesen Total Bullshit, was Sie eben erwähnt haben, Frau Berndt. Also, dass einfach jegliche Rationalität dann irgendwann hinten rüberfällt. Und zwar nicht, weil man im emotionalen Überschwang ist, sondern weil man einfach, ja, man hat keinen Zugang mehr oder man ist nicht mehr ansprechbar, denke ich, auf bestimmter Ebene. Und das ist ja dann wirklich oder kann wirklich eine gefährliche Art von Dummheit sein.
Ganz kurz nochmal zu dem Total Bullshitting. Ich wollte da vorhin schon was sagen, aber wollte ich nicht unterbrechen. Ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass das Verweigerung ist, nicht unbedingt Dummheit. Also, dass man es doch eigentlich weiß, auch versteht, dass es dumm ist, aber einfach das nicht wahrhaben will oder nicht akzeptieren will, wird es dann auch trotzdem wieder gleichgesetzt?
Ja, ne, genau, da haben Sie völlig recht. Das ist ja dann auch wieder so eine Definitionsfrage. Ne? Bei dem Total Bullshit ist es wirklich eine vollständige, aktive Ablehnung von Rationalität. Also das ist noch mehr als nur eine Dummheit aus Selbstüberschätzung sozusagen, sondern auch ein, ich weiß es letztlich besser und will auch diese Argumente und die Fakten und die Wahrheiten gar nicht hören. Und insofern würde ich schon sagen, das ist eine Form von Dummheit, auch wenn es etwas sehr Aktives ist, weil man diese Dinge aktiv ausblendet. Und von daher auch wirklich mit all den gefährlichen Folgen, die das hat und womöglich auch mit politischem Kalkül, das kann schon auch sein, dann wäre es wiederum sehr rational und strategisch und vielleicht gar nicht mehr so dumm. Ja, also es hat wahrscheinlich, kommt es auch auf die Nuancen an, wie man diesen Total Bullshit verfolgt. Je nachdem würde man es vielleicht noch mehr als Dummheit und etwas weniger als Dummheit einsortieren.
Mhm. Ja, kommen wir nochmal auf unseren kleinen Verein zurück, Mensa, wo ja die Mitglieder über einen IQ von über 130 verfügen und wo natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Falle der Selbstüberschätzung landet, sprich ich bin hochbegabt, ich habe recht, das ist natürlich nicht ganz unwahrscheinlich und durchaus verbreitet. Und wenn nur solche Leute aufeinanderstoßen, ist das natürlich eine Versammlung, die ja hat durchaus Konfliktpotenzial, weil wenn alle recht haben in ihrer Sicht, dann wird schwierig. Aus Ihrer Sicht, wie können nachweislich intelligente Leute oder hochintelligente Leute, wie kann man sich verhalten? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man es vermeiden? Weil immer rational zu sein, ist ja auch ein bisschen langweilig.
Genau. Und auch, ne, haben wir eben schon gesagt, Bauchgefühl ist auch gar nicht sinnvoll. Ja, es ist natürlich wahnsinnig gefährlich auch, diese Dummheit aus Selbstüberschätzung. Also nicht nur, was was die Streitereien betrifft bei Ihnen am Tisch der Mensa sozusagen, sondern auch für einen selber. Also wenn man jetzt mal an Steve Jobs denkt, das ist ja auch so auch eine Dummheit aus Ignoranz, kann man das auch nennen, hat aber auch ein bisschen was mit Selbstüberschätzung zu tun. Der berühmte Apple-Gründer, der ja auch als Genie galt, als jemand, der halt aus irgendeiner Klitsche eine Weltfirma gemacht hat,
das
eine technische Revolution ausgelöst hat. Ja, und dann ist er an Krebs erkrankt, hat sich nicht operieren lassen, ausschließlich auf alternative Medizin vertraut und ist dann mit 56 Jahren gestorben. Also und das ist natürlich dieses, wenn man meint, man weiß schon alles, gar nicht mehr seinen Verstand benutzen will, weil man eine festgefahrene Meinung hat. Also sehr gefährlich, im Zweifel richtig ungesund und sogar tödlich kann Dummheit dann sein, selbst für hochbegabte Menschen. Insofern, ja, gute Frage. Wie verhindere ich denn das, dass ich so werde? Und da gibt's schon ein paar Tricks. Also gibt so ein schönes Zitat auch von der Heidi Kastner, die auch ein Buch über Dummheit geschrieben hat, eine Wiener Psychiaterin, die halt sagt, mit etwas Selbstzweifel kann man gar nicht so dumm enden. Also Selbstzweifel ist natürlich das Rezept schlechthin, auch gegen die Selbstüberschätzung, gegen die Faktennegierung. Dieses Mal innehalten, sich fragen, wie genau weiß ich denn das jetzt eigentlich? Offen sein für die Argumente der anderen. Also auch mal hinhören, wenn ich bei Mensa diskutiere mit jemandem, der das ganz anders sieht als ich. Also grundsätzlich, ja, sich selber kritisch hinterfragen, neugierig in die Welt treten. Und dann hat man wieder eigentlich einen großen Vorteil als intelligenter Mensch, weil man ja die Argumente der anderen auch gut bewerten kann, wenn man sie sich dann in Ruhe anhört. Und dann kann man eben auch sagen, ja, mit einer gewissen Intelligenz gelingt es dann ja auch wieder, seine eigene Dummheit zu erkennen. Also vielleicht auch kein Zufall, dass der große Albert Einstein von sich sagte, ich habe mich immer für ein bisschen blöd gehalten, was man von Donald Trump noch nie so gehört hat.
Das ist ein Einstein-Zitat?
Ja. Da gab es irgendwelche Briefe, die jetzt nochmal rauskamen. Ich meine, der war ja auch kokett, der gute Mann. Ja, also inwieweit er das so wirklich bierernst gesagt hat oder nicht doch auch so ein bisschen shakernd mit der Welt. Aber ja, das hat er von sich selber gesagt. Aber ich glaube, es ist auch was dran, je schlauer ich bin, desto mehr erkenne ich auch die Grenzen meines Wissens und je mehr ich mich öffne der Welt und ihren Argumenten.
Ja.
Und gerade Albert Einstein, der hat ja auch, also ich weiß, der hat irgendwie viele Zitate mit Dummheit, der muss sich damit beschäftigt haben. Der hat auch zum Beispiel gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also der hatte da durchaus seine Punkte und das fand ich ganz schön.
Das berühmte Zitat, ja. Er hat wahrscheinlich nicht Unrecht, auch in dem Fall nicht, ja. Wollen wir noch mal kurz oder auch ein bisschen länger auf Ihr Spezialthema zu sprechen kommen. Ich meine, über Dummheit kann man unendlich viel reden und wie gesagt, also mir persönlich sind so gefühlsbedingte Aussetzer durchaus nicht unsympathisch und wenn man ehrlich mit sich ist, also hat ja jeder so kleine Erlebnisse, wo man sich nachher sagt, also war nicht so richtig clever, aber naja, meistens wird ja kein Schaden angerichtet. Zum Thema Resilienz, was ja auch unter Hochbegabten und nicht nur unter denen, also ein Riesenthema ist, wie gehe ich mit meinen Schwierigkeiten um, wie überwinde ich Hindernisse, wie komme ich überhaupt im Leben zurecht? Also Hochbegabung ist ja nicht immer nur ein Geschenk oder eine Erleichterung, ist ja oft auch ein Problem, wo viele wirklich also mit zu kämpfen haben. Will jetzt gar keine Geschichten ausbreiten, aber in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis. Was sagen Sie zum Thema Resilienz und Hochbegabte? Was können Sie da einen Ratschlag geben, beziehungsweise ja, uns sagen, in welcher Richtung man sich da umgucken sollte? Also wenn man denkt, da gibt es Nachholbedarf und den haben wir ja im Grunde alle.
Ja, ich verstehe, dass Sie sagen, Hochbegabung ist nicht unbedingt immer Zuckerschlecken und das bedeutet auch Hürden im Leben, ne? Dass man vielleicht nicht dazugehört, dass man als seltsam empfunden wird, dass man auch vielleicht nicht so leicht befriedigende Beziehungen findet, weil es schwierig ist, entsprechende Gespräche zu führen, Zugänge zu Menschen zu bekommen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen eigentlich was Tröstliches mitgeben. Also Intelligenz ist ein Resilienzfaktor tatsächlich.
Aha.
Damit ist nicht unbedingt die Hochbegabung gemeint. Also man muss nicht Nobelpreisträger Intelligenz haben zum Beispiel, um resilient zu sein. Aber Resilienz als eben psychische Widerstandskraft ist heute definiert als etwas, was vor allem Problemlöseverhalten bedeutet. Also Resilienz ist weniger so eine Persönlichkeitseigenschaft, sondern mehr eine Strategie. Es geht letztlich darum, ich sitze in der Tinte und was mache ich jetzt? Wie komme ich hier wieder raus? Ich habe eine Krebsdiagnose, ich habe eine Scheidung, ich verliere meinen Job, ne? Ich habe ein Problem.
Yeah.
Und was mache ich jetzt? Und da hilft natürlich Intelligenz. Also grundsätzlich eröffnet mir ja die Intelligenz, Wege zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen, raus aus meinem Trott, der jetzt nicht mehr funktioniert, wenn mein Leben durch diesen Schicksalsschlag ein anderes geworden ist. Und darum an sich Intelligenz was Gutes.
Mhm. Ja, es leuchtet sehr ein, ja.
Kann nicht Intelligenz aber auch total negativ sein, wenn man sich in dieses Pessimistische verfängt und ja auch da total viele Optionen findet, wie etwas ganz, ganz schief laufen kann?
Richtig.
Hat das dann nicht auch wieder ein bisschen mit dem Charakter zu tun, ob man da wirklich was raus schöpfen kann,
ja,
oder das ist dann doch mehr eine Hürde?
Ja, absolut. Also Resilienz ist jetzt auch eben nichts Eindimensionales, das ist multifaktoriell. Ne? Es gibt viele, viele Schutzfaktoren, viele Faktoren, die uns entweder eher resilient oder eher vulnerabel machen können. Intelligenz ist eben einer davon. Und ja, ein anderer, ja, ganz wirklich wichtig, wichtig, wichtiger ist Bindung zu haben. Wenn mich natürlich meine Hochbegabung davon abhält, gute Beziehungen zu führen, wenn die mir dabei im Weg steht, dann ist es ein Faktor, der eben negativ sich auswirkt auf mein Leben. In dem Moment ist die Intelligenz nicht mehr so positiv. Ne? Und wie Sie sagen, ja, man kann natürlich auch die Intelligenz für nicht so gute Dinge missbrauchen, nicht nur für dumme Dinge und Selbstüberschätzung, sondern auch, klar, indem ich mir ja auch beweise, dass die Welt schlecht ist und dass die Zukunft nicht rosig ist. Und da müsste ich dann sagen, so, jetzt versuche ich doch mal die Intelligenz für was anderes zu nutzen. Ich sehe, ich komme hier auf keinen guten Zweig und ich sollte etwas daran ändern, weil mein Leben, mein Denken zu düster ist. Und dann gelingt es mir aber als intelligente Menschen womöglich doch eher besonders leicht, meinem Gehirn auch mal andere Wege beizubringen, zu denken. Also vielleicht noch als Fußnote, ja, man muss das ja nicht. Also man darf ja auch pessimistisch sein und man darf Nörgler sein und Kritikhaster und was, das darf man ja alles. Also mir geht es jetzt nur darum, wenn es einem schlecht damit geht und ich was für meine psychische Gesundheit tun möchte, dann könnte ich ja als intelligenter Mensch mal aufhören mit diesem Schwarzmalen und wirklich üben, anders auf diese Welt zu blicken, mir auch vielleicht diese bösen Gedanken zu verbieten, kreativ zu sein, indem ich gute Gedanken entwickle, zu fragen, ob ich diese Dinge immer so sehen muss. Also, ne, war das jetzt wirklich so schlecht, was mir da passiert ist, oder könnte ich nicht auch ganz anders darauf blicken und mich vielleicht sogar freuen daran, dass es passiert ist. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ich gerne nenne. Ich trete auf die Straße morgens und stelle fest, oh, mein Fahrrad ist platt, was für ein Mist. Jetzt muss ich mich da irgendwie drum kümmern, kann mich sehr ärgern über das. Aber vielleicht könnte ich auch denken, Mensch, gut, dass mir das heute passiert ist und nicht gestern, wo ich zu diesem wichtigen Termin musste. Das wäre echt blöd gewesen. Yippie, gut, dass es mir heute passiert ist. Und so kann ich mit der Kraft meines Geistes, meiner Intelligenz und meiner Kreativität mal darüber nachdenken, wie ich Erlebnisse anders frame. Und dann nutze ich meine Intelligenz im Grunde, um Dinge anders zu sehen. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, ich soll die Welt jetzt immer rosa malen und grundsätzlich alles, was schlecht ist, mir jetzt irgendwie krampfhaft rosa denken. Das meine ich damit nicht, ja. Aber wenn man eben so ein selbstzerstörerisches Denken hat, so ein Katastrophisieren, wie auch Psychiater das nennen, oder ruminierendes Denken, was sich immer um die negativen Aspekte des Lebens dreht, dann wäre es eben sehr hilfreich, dem Leben eine Chance zu geben, indem ich mal versuche, ihm auch was Positives abzugewinnen. Und das ist ja auch durchaus eine Frage der Intelligenz, ob mir das gelingt.
Ja, ist richtig. Wobei es ja auch für intelligente Leute oder für hochintelligente Leute schwierig ist, da bewusst die Perspektive zu wechseln. Aber es ist möglich, ja. Das ist schon wahr. Interessanter Gedankengang, dass Intelligenz ein hilfreiches Asset ist, wenn es um Resilienz geht.
Ich finde total erfrischend, sowas zu hören, weil wir so oft das haben, so Hochbegabte sind eher hochsensibel, Hochbegabte haben, ich will nicht sagen schwerer, aber diese Komplikation und diese Schwierigkeit. Und ich finde es immer so schön, wenn man auch mal aufgezeigt bekommt, was für Möglichkeiten entstehen, die andere Menschen aber vielleicht nicht haben wegen dieser Intelligenz. Sehr toll.
Ich finde das ganz wichtig auch, Frau Heusemann, was Sie sagen, ne, dass man ja auch dafür offen ist. Also ich verstehe das auch. Das ist ja dann so, weiß ich nicht, von anderer Seite wahrscheinlich dann heißt, ah, mein Gott, ihr habt's doch so gut und so easy peasy und könnt so lernen und toll und seid intelligent. Und dass man dann auch sagt, ja, Moment, das hat auch seine Grenzen und wir haben auch Herausforderungen. Das finde ich auch was ganz Wichtiges, auch was Schützendes übrigens. Also das ist auch Resilienz, dass man auch erkennt, wo ist man denn empfindlich? Wo bin ich sensibel?
Oh ja.
So eine Selbsterkenntnis, das ist auch schützend, weil ich dann eben auch nicht in diese Falle tappe, wo mich alle hindrücken wollen, dass ich jetzt gefälligst hier ein rundum glücklicher Mensch zu sein habe, weil ich so einen hohen IQ habe, ja. Und möchte aber auf der anderen Seite auch nochmal eine Lanze für Sensibilität brechen. Ich weiß schon, sensibel sein ist empfindlich sein. Da muss man manchmal auch mehr leiden als andere. Fängt schon damit an, was man beim Kino mehr weint oder so. Und natürlich leidet man manchmal im Leben mehr an den Dingen, die da passieren. Aber es ist auch nicht so simpel, dass man jetzt sagt, sensible Menschen haben es schwerer im Leben oder die sind nicht so resilient und so erstrebenswert wäre es, so ein Fels in der Brandung zu sein. Ja, es gibt dazu tolle Forschung zum Beispiel mit Kindern, die man auf ganz verschiedene Art unter Stress gesetzt hat. Also es gibt ja verschiedene Arten von Stress und in dem Fall war es auch, ja, kognitiver Stress, ne? Du musst jetzt hier irgendwie eine Matheaufgabe lösen, emotionaler Stress, du musst mit irgendeinem fremden Menschen hier ganz persönliche Dinge besprechen, dann noch der körperliche Stress, dass man Zitronensaft trinken sollte und einen gruseligen Film angucken. Also vier Arten von Stress für kleine Kinder und dann hat man gemessen, wie gestresst sind die denn? Und manche, ja, man kann Cortisolspiegel zum Beispiel messen oder wie viel Schweiß man auf der Haut hat, so Leitfähigkeit, und dann stellt man halt fest, ja, da gibt es die Weicheier sozusagen, ja, die sind in allen verschiedenen Kategorien mega gestresst, Hochsensibelchen, und es gibt die Felsen in der Brandung, denen macht das alles quasi nichts aus. Und dann hat man aber geschaut, was ist denn aus diesen Kindern geworden? Und man könnte jetzt meinen, naja, die Weicheier, die hatten es echt schwer im Leben und die anderen, die gingen halt ihren Weg, ne, unerschrocken. Und das ist gar nicht so, sondern es kommt im Grunde dann auch auf das Umfeld an. Also wenn ich ein sensibler Mensch bin und ich bin aber in einem förderlichen Umfeld, wo mir viele Dinge vorgelebt werden, Möglichkeiten gegeben werden und ich schaffe das, die anzunehmen, dann ist das ja was ganz Positives. Während immer ich auch als unsensibler Mensch ganz schön tump durchs Leben stratze. Und von daher sagt man eben, ja, das sind die Orchideen, die empfindlichen, die man so pflegen muss. Und da ist der Löwenzahn, der wächst auch auf dem Schrottplatz des Lebens so. Aber es kommt so darauf an, bin ich auf dem Schrottplatz des Lebens oder in einem liebevollen, förderlichen Umfeld? Und da kommen jetzt doch wieder die Chancen der Intelligenten raus, nämlich, dass man sich sein Leben auch schaffen muss. Also, dass man halt erkennen muss, das hier tut mir nicht gut, dieser Job ist nichts, womöglich diese Familie ist nichts, mir geht es hier nicht mehr gut, und dass man dann seinen Weg geht und sich die Welt schafft, in der es einem besser geht. Und da hat man ja nun wieder als intelligenter Mensch viele Möglichkeiten.
Ja, ach toll, so positive Worte.
Ich muss zugeben, ich höre ganz ergriffen zu.
Ja, ich auch.
Das ist wunderbar, wie Sie das gesagt haben. Vor allen Dingen das Bild mit dem Löwenzahn auf dem Schrottplatz des Lebens. Also das... Ich mag ja solche passenden Formulierungen und das ist großartig. Wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde dabei. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Lina, hast du noch Fragen?
Nee, ich bin einfach sehr begeistert. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit unseren Gästen, aber ich fand es wirklich toll heute. Mir wurden einige Fragen auch wirklich erklärt und ich gehe mit einem ganz positiven Gedanken aus dieser Folge.
Vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, wie gesagt. Also über Dummheit sowieso, aber jetzt auch über Resilienz. Ich habe da viel drüber nachzudenken. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Ich nehme mit, dass wir als hochbegabte Menschen zwar nicht von Dummheiten geschützt sind, aber dafür auch ganz viele andere Stärken haben und gut gewappnet durchs Leben gehen können. Vielen Dank auch von meiner Seite. Gibt es noch von Ihrer Seite irgendwas, bevor ich die Abmoderation starte?
Nein, alles wunderbar.
Vielen Dank nochmal. Von uns gibt's mehr wie immer auf 130undmehr@web.de, Instagram 130undmehr. Steht nochmal alles in den Shownotes und ansonsten hören Erwin und ich uns wahrscheinlich zu zweit das nächste Mal wieder. Ich freue mich und ich verabschiede mich jetzt von euch allen, von Ihnen, Frau Bernd, und von Erwin. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald und tschüss.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung.